Das Stigma des Tieres von Rudyard Kipling, übersetzt von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Teil 1. Eure Götter oder meine Götter, wissen wir, welche von beiden die mächtigeren sind? Indisches Sprichwort. Östlich von Suez scheint die Vorsehung irgendwie zu versagen. Die Menschen werden dort der Macht der Götter und Teufel Asiens überlassen. Wenigstens tritt jene Vorsehung, die die englische Kirche lehrt, nur gelegentlich und auch dann nur sehr lahm in Tätigkeit, soweit es Europäer betrifft. Diese Theorie könnte so manches überflüssig grauenhafte Geschehnis im Leben Indiens erklären. Ich erwähne das, weil es auf meine Geschichte hier einigen Bezug hat. Mein Freund Strickland vom Polizeidepartement, der die Eingeborenen Indiens so gut kennt wie selten einer, kann die Tatsache bezeugen. Dumois war ebenfalls Augenzeuge, so wie Strickland und ich. Nur der Schluss, den er daraus zog, war gänzlich unrichtig. Er ist jetzt tot, starb auf sehr seltsame Weise. Darüber werde ich an anderer Stelle berichten. Als Fleet nach Indien kam, nannte er ein kleines Vermögen nebst Landbesitz in Dharamsala im Himalaya-Gebiet sein eigen. Er hatte es von seinem Onkel geerbt und gedachte, es zu verwalten. Er war ein großer, schwerfälliger, dabei heiterer und friedfertiger Mann. Seine Kenntnis der Eingeborenen war natürlich nur sehr oberflächlich, und er klagte oft darüber, dass er ihre Sprache nur mit Mühe und sehr unvollkommen verstehen könne. Eines Tages kam er von seiner Besitzung in den Vorbergen angeritten, um Neujahr in der Station zu feiern, und lud sich bei Strickland zu Gast. Am Silvesterabend fand ein großes Festessen im Club statt, und die Nacht verlief entsprechend feuchtfröhlich. Wenn Leute aus der äußersten Grenze des indischen Kaiserreiches zusammenkommen, haben sie ein gewisses Recht, ein wenig über die Schnur hauen zu dürfen. Das Himalaya-Gebiet hatte zu diesem Feste ein Kontingent von mehr oder weniger Hol-mich-der-Teufel-Existenzen entsandt. Lauter Leute, die im Jahr keine 20 weißen Gesichter zu sehen bekommen und gewohnt waren, 15 Meilen weit zum Essen zu reiten, dabei in beständiger Gefahr, statt Speise und Trank eine Kaiberpasskugel Kredenz zu bekommen. Sie benutzten ihre augenblickliche Sicherheit dazu, mit einem zusammengerollten Igel, den sie im Garten aufgestöbert hatten, Billard zu spielen, wobei einer von ihnen die Schreibtafel zwischen den Zähnen im Zimmer herumtrug. Ein halbes Dutzend Pflanzer aus dem Süden ergötzte sich damit, einen als größten Lügner Asiens bekannten Gentleman durch Erzählen grobdrähtiger Geschichten zu übertrumpfen, wurden aber alsbald von ihm aus dem Sattel gehoben. Kurz, die Gesellschaft war so bunt wie nur möglich zusammengewürfelt, und es gab keinen Unterschied des Ranges oder Standes. Man stellte fest, wer im verflossenen Jahr hinweggerafft oder sonst wie trinkunfähig geworden war. Mit einem Wort, die Nacht verlief in Lust und Feuchtigkeit. Ich erinnere mich noch, dass wir Auld Lang Syne sangen, die Füße in den Polomeisterschaftspokalen und unsere Köpfe in den Sternen und uns unverbrüchliche Treue schworen. Im Laufe der späteren Zeit gingen einige von uns hin und eroberten Burma, andere bemühten sich, den Sudan zu erschließen, fielen aber in jenem grauenvollen Gemetzel von Suakim. Anderen gelang es, Orden und Medaillen zu ergattern, andere wieder heirateten, was an sich schon schlimm genug ist, und noch andere taten etwas, was womöglich noch schlimmer war. Der Rest von uns blieb an seine alten Ketten geschmiedet und mühte sich ab, aufgrund unzulänglicher Erfahrungen Geld zu machen. Fleet eröffnete die Nacht mit Sherry und Magenbitter, trank dann rastlos bis zum Dessert Champagner, kratzenden Capri dazu, stark wie Whisky, nahm Benediktiner zum Kaffee, 4 oder 5 Whisky mit Soda, um die Billardbälle besser sehen zu können, vertilgte um 2:30 Uhr mehrere Biere mit Feuerwasser und setzte einen alten Brandy darauf. Kein Wunder also, dass er um 3:30 Uhr morgens bei 14 Grad Kälte ins Freie tretend vor Wut außer sich geriet, weil sein Pferd hustete, während er sich bemühte, mit Grätschsprüngen in den Sattel zu gelangen. Da es der Gaul vorzog, durchzugehen, um den Stall wieder aufzusuchen, so mussten Strickland und ich eine Unehrengarde bilden und Fleet nach Hause geleiten. Unser Weg führte durch den Basar, dicht an einem kleinen Tempel Hanumans, des Affenkönigs, vorüber, der eine Gottheit ersten Ranges ist und sich größter Ehrfurcht erfreut, denn alle Götter haben, wie die Priester, stets hervorragende Eigenschaften. Was mich betrifft, so zolle ich Hanuman jegliche Hochachtung, auch bin ich seinem Volk, den großen grauen Affen der Berge, durchaus wohlgesinnt. Man kann doch nie wissen, ob man nicht einmal einen Freund nötig hat. Im Tempel schien Licht, und als wir vorübergingen, hörten wir Männerstimmen drin Hymnen singen. In einem Hindu-Tempel stehen jede Stunde der Nacht die Priester auf und ehren ihre Götter. Bevor wir Flieh zurückhalten konnten, war er die Tempelstufen hinaufgelaufen, klopfte zwei Priestern auf die Rücken und malte mit der Asche seines Zigarrenstummels auf die Stirn des roten Steinbildes Hanumans ein paar Striche. Strickland versuchte, ihn wegzuziehen, aber er setzte sich nieder und sagte feierlich: »Da, das Zeichen des Viehs. Hab's gemacht, fein, was?« Kaum eine Minute verging, da wurde es im Tempel lebendig. Lärm und Getöse entstand, und Strickland, der genau wusste, was derlei Götterschändung für Folgen haben konnte, meinte, es sei Gefahr im Verzug. Durch seine Stellung als Polizeibeamter, seinen langen Aufenthalt in der Gegend und seine Vorliebe, sich unter die Eingeborenen zu mischen, war er den Priestern wohl bekannt, was ihm jetzt überaus peinlich wurde. Fleet saß auf der Erde, weigerte sich aufzustehen und brummte: »Der gute alte Hanuman, huck, ist ein vortreffliches Ruhekissen.« Da plötzlich, lautlos, stürzte aus einem Schlupfwinkel hinter der Bildsäule des Gottes ein silberner Mensch hervor. Er war vollkommen nackt, trotz der bitteren, grimmigen Kälte. Sein Körper schimmerte wie reif bedecktes Silber, denn er war, wie es in der Bibel steht, ein Aussätziger, weiß wie Schnee. Er hatte kein Gesicht mehr, war seit Jahren aussätzig und das Übel lastete schwer auf ihm. Wir bückten uns beide schnell, um Fleet wegzureißen, während der Tempel sich zusehends mit Menschen füllte, die wie aus dem Boden zu wachsen schienen. Aber schon war der Silberne mit einem Ton, der dem Miauen einer Otter glich, unter unseren Händen durchgeschlüpft, hatte mit beiden Armen Fleet umfasst und, ehe wir ihn fortstoßen konnten, seinen Kopf auf Fleets Brust gepresst. Dann zog er sich in einen Winkel zurück und saß miauend da, derweil die Menge die Türen verrammelte. Die Priester schäumten vor Wut. Erst als sie sahen, dass der Silberne Fleet berührt und sich an ihm gewetzt hatte, beruhigten sie sich. Nach einigen Minuten tiefen Schweigens trat einer der Priester an Strickland heran und sagte in tadellosem Englisch: »Führen Sie Ihren Freund weg. Er ist mit Hanuman fertig, aber Hanuman nicht mit ihm.« Die Menge gab Raum, und wir brachten Fleet auf die Straße. Strickland war wütend. Er sagte, wir hätten alle drei leicht erstochen werden können, und Fleet sollte sich bei seinem guten Stern bedanken, dass er mit heiler Haut davongekommen sei. Fleet fiel es natürlich gar nicht ein, sich zu bedanken, nicht einmal bei uns. Er sagte, er wolle zu Bett gehen. Er war sinnlos betrunken. Wir schritten unseres Weges, Strickland ärgerlich und schweigsam. Dann wurde Fleet mit einem Mal von Schüttelfrost und einem Schweißausbruch befallen. Er schimpfte, dass die Gerüche aus dem Basar nicht auszuhalten seien, und er wundere sich, dass man die Schlachthäuser so nahe den englischen Wohnungen dulde. »Riecht ihr denn das Blut nicht?« fragte er wieder und wieder. Endlich, die Dämmerung graute bereits, hatten wir ihn zu Bett gebracht. Strickland forderte mich auf, noch einen Whisky mit Soda mit ihm zu trinken. Dabei kam er wieder auf den Skandal im Tempel zu sprechen und gab zu, dass ihn die Angelegenheit ganz aus der Fassung gebracht hätte. Es sei ihm im höchsten Grade widerwärtig, von Eingeborenen mystifiziert zu werden, umso mehr, als es doch seine Aufgabe sein müsse, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Bis jetzt sei ihm das zwar nicht gelungen, aber in 15 oder 20 Jahren hoffe er, weiter zu sein. »Hätten Sie uns lieber verprügelt, statt uns anzumiauen«, sagte er. »Ich möchte gern wissen, was das bedeuten solle. Die Sache will mir nicht recht gefallen.« Ich gab der Meinung Ausdruck, die Priesterschaft werde wahrscheinlich Anklage erheben wegen Religionsstörung, denn es gäbe sicherlich eine Menge Paragraphen, die auf Fliehtsvergehen passten. Strickland meinte, wenn es damit sein Bewenden fände, wolle er von Herzen froh sein. Bevor ich ging, warf ich noch einen Blick in Fleets Zimmer. Er lag auf der rechten Seite und kratzte sich unaufhörlich an der linken Brust. Dann ging ich zu Bett, fröstelnd, bedrückt und verstimmt, um 7 Uhr morgens. Um 1 Uhr ritt ich hinüber nach Stricklands Haus, um mich nach Fleets Befinden zu erkundigen. Dass er Kopfschmerzen haben würde, nahm ich als selbstverständlich an. Er saß beim Frühstück und schien unwohl, war verdrossen und schimpfte auf den Koch, weil sein Kotelett nicht roh genug sei. Ein Mensch, der nach einer durchschlemmten Nacht Appetit hat auf rohes Fleisch, ist ein Kuriosum. Ich sagte das Fleet. Er lachte nur. »Eine sonderbare Art Moskitos züchtet ihr hier im Lande«, sagte er nach einer Weile. »Ganze Stücke haben sie mir herausgebissen. Zum Glück nur an einer Stelle.« »Lass mal sehen«, meinte Strickland, »das Jucken wird doch wohl schon nachgelassen haben.« Während die Koteletts zugerichtet wurden, öffnete Fleet sein Hemd und zeigte uns gerade über seiner linken Brust eine Verfärbung, die der schwarzen Rosette glich, den 5 oder 6 im Kreis stehenden unregelmäßigen Flecken, wie sie der Leopard auf dem Fell trägt. Strickland betrachtete die Stelle und sagte, »Merkwürdig. Heute Morgen war es noch rosa, jetzt ist es schwarz geworden.« Fleet stürzte zum Spiegel, warf einen Blick hinein, schrie, »Zum Teufel, das ist ja scheußlich! Was mag das nur sein?« Wir wussten keine Erklärung. Die Koteletts wurden gebracht, Fleet verschlang 3 davon auf höchst sonderbare und widerwärtige Art. Er kaute nur mit den linken Backenzähnen und drehte den Kopf jedes Mal über die rechte Schulter, wenn er einen Fetzen Fleisch abgerissen hatte. Als er damit fertig war, schien er sich bewusst zu werden, dass er sich sonderbar benommen habe, denn er sagte, wie um sich zu entschuldigen, »In meinem ganzen Leben bin ich noch nie so hungrig gewesen. Ich habe gefressen wie ein Strauß.« Nach dem Frühstück flüsterte mir Strickland zu, »Bleib hier, geh nicht fort. Bleib hier über Nacht.« Da ich keine 3 Meilen weit von Stricklands Haus entfernt wohnte, erschien mir dies Ansinnen recht sonderbar. Aber er bestand darauf und wollte eben etwas hinzufügen, da unterbrach ihn Fleet und gestand, wie verschämt, dass er schon wieder hungrig sei. Strickland schickte sodann einen Boten in meine Wohnung, um mein Bettzeug und ein Pferd zu holen, während wir die Stelle hinuntergehen wollten, um uns die Zeit zu vertreiben, bis der Moment zum Ausreiten gekommen sein würde. Wer Pferdeliebhaber ist, wird stets Ställe gern besichtigen, bietet sich doch dort immer Gelegenheit, Erfahrungen und Reiterlatein auszutauschen. In den Ställen standen 5 Pferde. Nie werde ich die Szene vergessen, die sich abspielte, kaum dass wir eingetreten waren. Die Tiere schienen plötzlich toll geworden zu sein. Sie bäumten sich, schrien förmlich vor Entsetzen und rissen beinahe ihre Pflöcke heraus. Sie schwitzten und zitterten, schäumten und gebärdeten sich wie rasend vor Furcht. Da es Stricklands Pferde waren, die ihren Herrn liebten wie die Hunde, schien das besonders befremdend. Wir verließen auf der Stelle den Stall, denn wir mussten fürchten, dass sich die Tiere an ihren Halftern erwürgen könnten. Doch gleich darauf kehrte Strickland wieder um und raunte mir zu, ich solle ihm allein und unauffällig folgen. Die Pferde zitterten noch immer, ließen sich aber von uns streicheln und liebkosen und legten uns die Köpfe an die Brust. »Vor uns fürchten sie sich also nicht«, sagte Strickland. »Weißt du, dass ich gerne 3 Monate Gehalt dafür geben würde, wenn der alte Outrage hier nur 1 Minute lang reden könnte?« Aber Outrage blieb leider stumm und konnte nur seinen Herrn liebkosen und mit den Nüstern schnauben, wie das die Pferde tun, wenn sie etwas erklären wollen und nicht können. In diesem Augenblick kam Fleet wieder in den Stall. Kaum wurden die Tiere seiner ansichtig, brach ihr Entsetzen von neuem los, und wir mussten schleunigst hinauseilen, um nicht Hufschläge abzukriegen. »Sie scheinen dich nicht besonders zu lieben«, sagte Strickland zu Fleet, als wir in Sicherheit waren. »Dummes Zeug«, erwiderte Fleet, »vielleicht deine Pferde. Meine Stute folgt mir wie ein Hund.« Wir gingen zu ihr. Sie befand sich in einem Extrastand, der ihr freie Bewegung ließ. Fleet schob den Riegel zurück. Im nächsten Augenblick schlug sie aus, überrannte ihn, warf ihn zu Boden und raste in den Garten hinaus. Ich lachte aus vollem Halse, aber Strickland blieb todernst, fasste seinen Schnurrbart mit beiden Händen und zog daran, als wolle er ihn sich ausreißen. Statt Anstalten zu treffen, sein Pferd wieder einzufangen, gähnte Fleet nur zu meinem Erstaunen, sagte, er sei plötzlich sehr schläfrig, ging ins Haus und legte sich nieder. Eine sonderbare Art, den Neujahrstag zu verbringen. Wir gingen ohne ihn wieder in den Stall, und Strickland fragte mich, ob mir an Fleets Benehmen nicht etwas Besonderes aufgefallen sei. Ich gab zu, dass er allerdings sein Essen wie ein Tier verschlungen hätte, aber das könne vielleicht eine Folge davon sein, dass er einsam in den Bergen lebe und fern von einem so kultivierten Umgang wie der unsrige. Strickland lächelte nicht einmal. Er hatte mir wahrscheinlich gar nicht zugehört, denn seine nächsten Worte bezogen sich auf das Merkmal an Fleets Brust. Ich äußerte die Ansicht, es könne möglicherweise von spanischen Fliegen herrühren oder sei vielleicht ein plötzlich sichtbar gewordenes Muttermal. Dass es scheußlich aussehe, darüber waren wir uns beide einig, und Strickland fügte hinzu, ich sei ein Narr. »Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was ich denke«, fuhr er fort, »denn du würdest mich für verrückt halten, aber du musst die nächsten paar Tage bei mir bleiben, wenn du irgend kannst. Bitte beobachte Fleet, aber sprich nicht mit mir darüber, was du dir denkst, denn ich möchte mir meine eigene Meinung bilden.« »Aber heute Abend esse ich außerhalb«, behielt ich mir vor. »Ich auch«, sagte Strickland, »und Fleet hat dieselbe Absicht, vorausgesetzt, dass er sie inzwischen nicht geändert hat.« Dann schlenderten wir ein bisschen im Garten umher und rauchten stumm, denn wir waren Freunde und Reden schmälert den Tabakgenuss, bis in unseren Pfeifen nur mehr Asche war. Hierauf beschlossen wir, Fleet zu wecken, aber er war bereits wach, lief unruhig in seinem Zimmer auf und ab. »Es geht nicht so«, sagte er, als er uns eintreten sah. »Ich muss noch Koteletts haben. Kann ich welche kriegen?« Wir lachten. »Zieh dich lieber um, Fleet, die Ponys werden gleich da sein.« »Schön«, sagte er, »ich werde mich umkleiden, aber vorher muss ich noch Koteletts haben, aber halb roh, verstanden?« Er schien es im Ernst zu meinen, trotzdem es erst 4 Uhr war und wir um 1 Uhr reichlich gefrühstückt hatten. Immer wieder und wieder verlangte er rohe Koteletts. Dann erst zog er seinen Reitanzug an und kam auf die Veranda. Aber auch das Pony wollte ihn nicht nahe kommen lassen. Die Stute war noch immer nicht eingefangen. Alle drei Tiere waren nicht zu bändigen und außer sich vor Furcht. Als alle Mittel vergeblich geblieben waren, die Ponys zu beruhigen, sagte Fleet schließlich, es sei das Beste, er bliebe zu Hause und lasse sich wieder etwas zu essen geben. Strickland und ich ritten erstaunt fort. Als wir an dem Hanuman-Tempel vorüberkamen, tauchte der Silberne auf und miaute uns an. »Er ist kein regulärer Priester des Heiligtums«, sagte Strickland. »Ich hätte große Lust, ihn verhaften zu lassen.« Es war kein rechter Schwung in unserem Galopp an jenem Abend. Die Pferde griffen nicht ordentlich aus und schienen ermattet, als seien sie abgetrieben. »Der Schreck hat sie sehr hergenommen«, erklärte Strickland. Es war die einzige Bemerkung, die er während des Rittes fallen ließ. Nur 1 oder 2 Mal habe ich ihn fluchen hören, aber das war nichts Seltenes bei ihm. Es war bereits dunkel und etwa 7 Uhr, als wir wieder zu Hause anlangten. Zu unserem Erstaunen brannte nicht ein Licht in dem Bungalow. »Nachlässige Bande, diese Dienerschaft«, schimpfte Strickland. Da scheute mein Pferd vor etwas Schwarzem auf dem Weg, und gleich darauf tauchte Fleet dicht unter der Nase des Tieres auf. »Warum kriechst du denn da im Garten herum?« fragte Strickland. Beide Pferde machten Miene auszubrechen und warfen uns beinahe ab. Wir stiegen vor dem Stall aus den Sätteln und kehrten zu Fleet zurück, der zwischen den Orangenbüschen auf Händen und Knien umherkroch. »Was zum Teufel ist denn los mit dir?« rief Strickland. »Nichts, gar nichts«, antwortete Fleet hastig, aber mit seltsam schwerer Zunge. »Ich habe im Garten gearbeitet, botanisiert und so. Der Geruch der Erde ist entzückend. Ich möchte einen Spaziergang machen, einen langen Spaziergang, die ganze Nacht hindurch.« Ich begriff sofort, dass hier etwas über alle Maßen Ungewöhnliches vor sich ging und sagte zu Strickland, »Wir werden doch lieber nicht auswärts speisen.« »Danke dir«, erwiderte Strickland kurz. »Heda, Fleet, steh auf, du holst dir das Fieber, komm hinein zum Essen. Wir wollen Licht machen lassen, wir essen heute zu Hause.« Fleet stand unwillig auf und knurrte, »Keine Lampen, es ist viel schöner hier draußen, essen wir doch hier. Mehr Koteletts, haufenweise und blutig und zäh.« Ein Dezemberabend im Norden Indiens ist schneidend kalt, und der Vorschlag Fleets war der eines Wahnsinnigen. »Komm herein«, befahl Strickland in strengem Ton, »komm augenblicklich herein.« Fleet gehorchte. Als die Lampen gebracht wurden, sahen wir, dass er buchstäblich von Kopf bis Fuß mit Schmutz bedeckt war. Er mußte sich im Garten herumgewälzt haben. Er schrak vor dem Licht zurück und ging in sein Zimmer. Seine Augen waren schrecklich anzusehen. Es klomm ein grünes Licht. Nicht in ihnen, nein, hinter ihnen. Ich kann es nicht anders schildern, und die Unterlippe hing ihm herunter. »Es wird etwas Tolles geben, etwas ganz Tolles heute Nacht«, sagte Strickland. »Behalte dein Reitzeug an.« Wir warteten und warteten auf Fleets Rückkehr und bestellten unterdessen die Speisen. Er rumorte in seinem Zimmer, aber Licht hatte er nicht angezündet. Plötzlich erscholl aus seiner Stube das langgezogene Geheul eines Wolfes. Ende von Teil 1, gelesen von Hokuspokus.